Denk an seine Liebe, denk an seine Güte, denk an seine Gnade, die uns befreit. Denn so hoch wie die Himmel sind, so groß ist das Maß der Liebe unseres Vaters. Groß ist das Maß der Liebe unseres Herrn. Und unvergesslich ist diese Liebe, unvergesslich diese Gnade. Und jede Sehnsucht wird in ihm gestillt. Denk an seine Liebe, denk an seine Güte, denk an seine Gnade, die uns befreit. Denn so hoch wie die Himmel sind, so groß ist das Maß der Liebe unseres Vaters. Groß ist das Maß der Liebe unseres Herrn. Verlassen und allein in meine Sünde, deine Liebe suchte mich und fand mich. Jede Sehnsucht wurde in dir, Herr, gestillt. Think about his love, think about his goodness, think about his grace that's brought us through. For as high as the heavens above, so great is the measure of our Father's love. Great is the measure of our Father's love. Und groß ist das Maß der Liebe unseres Herrn.
Amen. Bin ich hörbar jetzt, glaube ich. Das weg? Unten. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken für die Einladung, nach Kempten zu kommen heute. Es ist immer ein Vorrecht. Ich war jetzt ein paar Mal da und habe mich so drauf gefreut. Was immer so schön ist, es ist immer der erste Adventsschmuck, den man sieht. Ich glaube, beim letzten Frauenabend, wo ich dabei war, war es so eine Mischung Herbst und ein bisschen Advent. Und jetzt ist richtig Advent geworden. Und es ist echt eine Augenweide, wenn man reinkommt. Also vielen Dank für Deko und das leckere Frühstück. Es ist wirklich ein Genuss für uns. Anneliese ist wieder dabei. Als meine Fahrerin, da bin ich total dankbar. Und finde ich es einfach super, dass Frauen zusammenkommen und dass wir einfach uns ein bisschen besinnen dürfen, gleich am Anfang der Adventszeit, auf das, was diese Zeit bedeutet. Ich bin in Afrika groß geworden. Einige kennen meine Geschichte ein bisschen. Und etwas, was auf eine englische Familie zu Weihnachten, selbst mit in Afrika, nicht verzichten konnte, war der Truthahnbraten. Auf den musste man auch nicht verzichten, den konnte man als Ei auf dem Wochenmarkt erwerben, selber ausbrüten lassen und züchten. So machte meine Mutter das jedes Jahr. Und das Dumme ist, als wir Mädchen größer wurden, haben wir dann tiefe Freundschaften geschlossen mit den Truthahnhähnen. Und dieses Jahr ganz besonders, wir hatten so ein Hühner adoptiert. Wir haben ihnen Namen genannt. Wir hatten den Kirschpo, Flauschipo und Wackelpo. Und dann hatten wir George, der Truthahn. Wir wollten ihn sogar ins Wohnzimmer holen zum Übernachten. Unsere Eltern haben nichts von diesen Entwicklungen mitbekommen. Sie ahnten nicht, dass die größte Weihnachtspanne aller Zeiten dabei war, ihren Lauf zu nehmen. Wir vergaßen, sie in die innige Beziehung zwischen uns und George einzuweihen. Für den Koch war es Routine, am Heiligabend dem Truthahn ein rasches und schmerzloses Ende zu bereiten. Und so brach der traurigste Weihnachtstag unserer Kindheit an. Der heißgeliebte George, mit Mangofüllung und Walnüssen ausgestopft. Petersilie und Preiselbeersoße festlich garniert, knusprig braun gebraten, bildete den stattlichen Mittelpunkt der Festtafel. 3 langgezogene Kinderminen, 6 tränengefüllte Kinderaugen, 2 zerknirschte Elterngesichter, keine hatte mehr Hunger. Vom darauffolgenden Jahr an gab es zu Weihnachten nur noch Hühner vom Markt. Sie wurden sofort geschlachtet und eingefroren, bevor wir sie zu Gesicht bekamen und auf den Gedanken kamen, ihnen einen Namen zu geben. Das war meine Hauptweihnachtserinnerung von meiner Kindheit. Ich habe wie immer ein paar Bücher dabei. Ich sage einfach kurz, was dabei ist. Ich habe eine Ethos-Zeitschrift. Wenn du ein tolles Geschenk für jemanden suchst, dann schenk doch ein Abonnement für Ethos. Das ist so eine tolle Zeitschrift. Schicksalsgeschichten, ganz wirklich aus der Wirklichkeit. Wie kommen wir mit Krisen zurecht? Was für die Jugend, für die Kinder? Ich habe auch eine Kolumne drin. Ich darf jeden Monat was schreiben dafür. Da ist eine Geschichte von aus unserer Familie da in diese Ausgabe, unsere Tochter viel zu früh auf die Welt gekommen ist und wie wir das als Familie erlebt haben. Ich habe auch frisch von der Presse ein Buch für Frauen, von Frauen, von Frau zu Frau, das biblische Bild von der Frau. Wir denken immer, ein bisschen rückständig und so, ganz und gar nicht. Wie Gott in der Bibel ein wahnsinnig emanzipiertes, befreiendes, beflügelndes Bild von der Frau und wie das richtige Heilung und Trost für unsere Seele sein können in einer Zeit, wo so verwirrend ist. Gender und Frau sein und Emanzipation, ja oder nein. Ich habe richtig Spaß gehabt. Das ist ein bisschen wie Bibelarbeiten aufgebaut. Man kann es selber alleine machen oder als Gruppe. Und dann habe ich auch meine Romane. Sieht aus wie Rosamunde Pilcher, ist es nicht. Und ein Buch für Mamis, wie ich lernte, das Chaos mit Gottes Augen zu sehen. Und auch ein bisschen was zum Schmunzeln, dass man lernt, im Chaos der Kindererziehung auch mal zu lachen, ist sehr, sehr wichtig. Und ein paar Kinderbücher sind auch dabei. Also ihr könnt einfach stöbern, wenn ihr wollt, alle Weihnachtseinkäufe schon heute erledigen. Und ich signiere natürlich auch gerne. Aber ich komme jetzt zu dem wichtigsten Buch, wie immer. Das Buch, das mir am meisten Freude, Hoffnung und Frieden in mein Leben gebracht hat, in einem recht turbulenten Leben, das ich hinter mir habe. Kindheit in Afrika, Krieg erlebt ganz früh, Trennung von den Eltern im Internat, dann Umzug nach Deutschland, also ein bisschen entwurzelte Existenz. Da suchst du sehr schnell nach einem Halt im Leben. Aber ich habe festgestellt, eigentlich leben wir alle ein bisschen entwurzelt. Wir haben es ja gerade am Tisch gehabt, gell, was ein Umzug alles bedeuten kann, wie schwer das sein kann. Aber auch ohne Umzüge, ohne Umwälzungen im Leben, irgendwas in unserem Herzen schreit nach Halt. Und irgendwas in dieser Weihnachtszeit hat die Antwort drauf, auf diesen Schrei. Und da möchte ich ein bisschen drauf eingehen. Wir denken oft, das Thema ist ein Dezember voller Weihnachten. Eigentlich sollte der Titel heißen Januar, Februar, März, April, alles voller Weihnachten. Ich habe mich danach gesehnt als Kind, dass Weihnachten nie aufhört. Und ich habe festgestellt, es hört tatsächlich nie auf, wenn man es so will. Trotzdem lasse ich meinen Baum stehen bis Ende Januar, weil ich sowieso nicht so viel Zeit habe, vor Weihnachten das zu genießen. Ich fange an, im Juni schon die Lieder zu hören. Und dann mache ich eine kurze Pause, weil sie mir so viel bedeuten. Eine kleine Weihnachtsgeschichte, von der wir nicht immer hören zu Weihnachten. Wir hören von den Hirten, die meisten von uns, auch die, die nicht so in der Kirche so zu Hause sind, wissen von den Hirten, von den Engeln, von Maria und Josef, das kennen wir. Von den Weisen aus dem Morgenland, die kamen mit ihren Gaben. Von diesem Mann hören wir wenig. Und ich möchte es kurz vorlesen. Wenn du die Bibel nicht kennst, ist nicht schlimm. Ich erkläre die Geschichte und ich möchte euch zeigen, ein bisschen auf den Geschmack bringen, wie praktisch für unsere Seelen heute diese Geschichten sind. Hirten, das ist schon vorbei. Könige ist vorbei. In Lukas 2. Maria und Josef gehen zu dem Tempel, um nach den jüdischen Brauch damals ihr Kind vor den Herrn zu präsentieren. So was wie eine Kindersegnung war das. Und siehe, es war in Jerusalem zu der Zeit, das war üblich, dass man in Jerusalem zum Tempel ging mit einem neugeborenen Kind. Da war ein Mensch mit Namen Simeon. Dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig. Das lesen wir in Lukas 2 jetzt, in Vers 25. Er wartete auf den Trost Israels. Gerecht, gottesfürchtig, wartet auf den Trost Israels. Der Heilige Geist war auf ihm. Und ihm war von dem Heiligen Geist eine göttliche Zusage zuteil geworden, dass er den Tod nicht sehen solle, ehe er den Christus gesehen habe. Also zuerst würde er den verheißenen Messias, den Christus, sehen und erst dann würde er sterben. Er kam in den Tempel und als die Eltern das Kind Jesus hereinbrachten und mit ihm nach der Gewohnheit des Gesetzes zu tun, also ihn vor Gott zu präsentieren, da nahm auch er es in seine Arme, das Kind. Er lobte Gott und sprach: Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht nach deinem Wort in Frieden. Mit anderen Worten, jetzt könnte ich sterben. Denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du bereitet hast im Angesicht aller Völker. Ein Licht zur Offenbarung für die Nationen, zur Herrlichkeit deines Volkes. Und sein Vater und seine Mutter wunderten sich über das, was über ihn geredet wurde. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seine Mutter: Siehe, diese ist gesetzt zum Fall und Aufstehen vieler in Israel, zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Und auch deine eigene Seele wird ein Schwert durchdringen, damit Überlegungen aus vielen Herzen offenbar werden. Mit anderen Worten, liebe Maria, denk nicht, dass der Weg leicht sein wird mit diesem Kind. Es wird sehr, sehr viel Schmerz bringen, ein bisschen moderner ausgedrückt. Ein paar kurze Fragmente für unser Leben aus dieser Geschichte, die mir aufgefallen sind. Erstens, Simeon begegnet Gott mitten im Alltag. Das war ein Treiben im Tempelhof. Es war so ein bisschen wie unsere Weihnachtsmärkte. Es wurde gekauft und verkauft. Es war halt ein bisschen so frommer Alltagsbetrieb. Es wimmelte mit Menschenmassen. Es war voll Routine. Es war wie du auf dem Weg in den Kindergarten, um deine Kinder abzuholen. Du in Aldi beim Einkaufen. Voller Alltag. Keine Ahnung hat dieser Mann gehabt, dass wir 2000 Jahre später über ihn reden werden. Und dass er in Begriff ist, einen Anteil zu haben an Gottes Heilsgeschichte für diese Welt. Es ist Alltagsstimmung. Drängen, schieben, die Markthändler schreien, die Leute stehen Schlange und motzen um die Wette. Wie sie es hier auch machen, wenn sie Schlange stehen müssen. Trinken Glühwein vielleicht. Geschirrtücher, Tränen, quengelnde Kinder, schwitzende Füße, Gerüche von dies und jenem. Menschen, die schreien. Eine heilige Frau vor vielen Jahren hat gesagt, wenn du Gott suchst, such bei den Kochtöpfen, such in der Küche, such im Alltag, such dort, wo die Enttäuschung dich überrollt, such dort, wo du müde bist und keine Lust hast auf den Tag. Warte nicht auf die Halligalli-Gänsehaut, die wird nicht kommen. Warte nicht, bis die Atmosphäre stimmt, der Weihrauch duftet, die Kirche schön ist. Warte nicht bis Weihnachten. Jetzt ist die Zeit, mitten im Alltag. Oft haben wir den Gedanken, ja Gott, schon wichtig, irgendwann. Ja, bald ist wieder Weihnachten, dann ist wieder Ostern. Oder ja, wenn ich heilig genug bin, dann suche ich nach ihm. Wenn mein Garten endlich mal gerichtet ist, dann hätte es Zeit für Gott. Wenn die Küche geputzt ist, Tapete gewechselt ist. Wenn mein Mann endlich in Ruhestand kommt. Wenn die Kinder endlich aus dem Haus sind. Wir haben so einen Mechanismus in uns, der so gerne die allerwichtigsten Sachen vor sich hinschiebt. Wenn ich endlich meinen Kompost auf den Rasen ausgeschüttet habe, dann kann ich Zeit zum Beten, Gott zu suchen. Nein, jetzt, mitten im Alltag. Vor allem mitten in den Tränen des Alltags. Gute Zeit. Gott zu suchen. Simeon, man kann nur vermuten, wir wissen so wenig über ihn. Manchmal wünsche ich, die Bibel wäre ein bisschen blumiger und würde ein bisschen mehr rausholen über diese Leute. Es ist recht nüchtern. Aber es klingt, als ob er alt war, weil er gebetet hat, Herr, ich möchte erst dann sterben, wenn ich den Christus gesehen habe. Ich nehme an, dass er betagt war. Vielleicht hatte er Schmerzen, vielleicht hatte er Krebs im Endstadium. Vielleicht hatte er seine Frau schon verloren und war Witwe. Weiß nicht, ich nehme an, wenn ich einen durchschnittlichen Mensch, der 70, 80 erreicht hat, da hat man schon Päckchen von Leid hinter sich. Man hat schon einiges durchs Leben zu schleppen. Angst um die Gesundheit. So ein Typ, nehme ich an, war der, der einiges erlebt hatte. Mitten im Alltag wartet er, sucht nach dem Herrn. Zweitens, es klingt sehr fromm, wie er beschrieben wird, gerecht und gottesfürchtig. Was steckt dahinter? Da denke ich immer, ja, das ist ja Kilometer weit von meinem Leben. Ich muss abspülen, also nichts mit gerecht und gottesfürchtig. Das ist für die Frommen, die Zeit haben für sowas. Die tingeln von einem Gebetstreffen zum nächsten und, nee, ganz im Gegenteil. Gerecht und gottesfürchtig heißt ganz einfach einen tiefen Respekt haben vor Gott. Nicht nur ein religiöses Programm hier und da. Nicht nur, könnte wieder zur heiligen Messe gehen, Heiligabend. Nicht nur einen Grundsatz hin und wieder abnicken. Nicht nur das okay finden, dass die anderen fromm sind. Gerecht gottesfürchtig heißt, gottesfürchtig, es hat nicht mit Angst zu tun im klassischen Sinne. Es hat damit zu tun, ich habe etwas mitten in meinem Leben, vor dem ich einen Mordsrespekt habe. Das mich prägt, mich bestimmt, meine Entscheidungen bestimmt. Ihm ist wichtig, dass Gott mitten im Leben ist. Wie kommt man dahin? Wir können ihn nicht sehen. Das Leben ist so ablenkend, so voll. Ich dachte heute beim Wissen mit Anneliese und ich, als die Sonne aufging, dieser erste Blick auf die Berge, diese zackigen Formen da am Horizont. Es war, wir haben auch Berge in Reutlingen, aber die sind nichts vergleicht. diese richtige Berge, dachte ich, die kommen aus England, wo es gar keine gibt. Das ist alles nur flach. Wenn es eine leichte Anhöhe gibt, dann nennen sie das schon einen Berg. Die haben keine Ahnung. Das sind richtige Berge, was ihr hier habt. Und da kam mir der Gedanke, auch wenn ich selber mit Gott nichts am Hut hätte, würde ich kurz innehalten. Und mich fragen, wer kriegt sowas hin, oder? Den gleichen Gedanken habe ich beim Regenbogen. Vor allem, wenn er doppelt und dreifach ist. Wer denkt sich sowas aus? Ja, wir müllen das alles zu mit Naturwissenschaften und so. Ich schaue meine Hand an. Wer denkt sich sowas? Ja, das könnte kein Mensch machen. Wenn Schnee bei uns, ihr habt ja schon Schnee, wir haben noch nicht. Wenn erste Schnee kommt, ich werde schon wieder rausrennen, gucken, ob die immer noch 6 Sacken haben. Ob Gott das dieses Jahr wieder hingekriegt hat. Wie kriegt man einen Marienkäfer hin? Die Herbstfarben, wer kriegt das hin? Wenn ein Mensch nur annähernd so eine Schönheit schaffen könnte, wäre er schon mehrfach Millionär. Ist das uns jemals so richtig eingefallen? Sag mir nicht, dass das alles Zufall war. Also, kann nicht sein. Kann nicht sein, diese Gehirn hier. Weil manchmal verhält er sich, als ob er alles Zufall wäre, wenn er doofe Sachen macht. Aber das ist ja hochkompliziert. Kein Mensch kann einen Baum machen. Und wir gewöhnen uns so sehr an die Schönheit der Natur. Wir denken, es plagt uns nicht. Es sollte uns zutiefst beunruhigen. Der Gedanke, wer hat sich das ausgedacht? Das ist nicht irgendein Roboter oder so. Das muss eine schillernde Persönlichkeit sein, der euch ausgedacht hat. Der sich eure Kinder, eure Männer, eure Familien, dich selber, mich. Und wir, vor lauter Gewöhnung an die Welt, vergessen wir zu staunen. Und auf diesen Gedanken zu kommen, den muss ich finden. Ich muss mal schauen, ob der irgendwo seine Adresse hinterlassen hat. Ein Künstler verschwindet nicht einfach und sagt, hier ist das Kunstwerk. Macht, was ihr wollt damit. Und was die Menschen damit machen, ist nicht allzu schön immer. Aber die Spuren sind überall. Und Paulus sagt es auch in Apostelgeschichte. Oder ist Petrus am Anfang, Römerbrief Paulus, wo er sagt, die Natur zeugt schon so viel. Die Natur müsste reichen, um uns tief zu belasten, im positivsten Sinne, mit dem Gedanken, wer steckt hier dahinter? Und im Allgäu, wo besser als da? In der Großstadt kann man es leicht vergessen, wenn man nur Smog und Gebäude hat. Aber wenn Gott live, Gott pur, Gott Natur, da schreit er uns an, singt er uns an, flüstert in unsere Seelen, lern mich kennen, lern mich kennen. Und wisst ihr was, er hat seine Adresse hinterlassen. Und was für eine, genau beschrieben, wie er ist, vom Anfang bis zum Ende. Und das passt wie Faust aufs Auge, auf das, was ich da draußen sehe, wenn ich die Berge anschaue. Passt absolut. Gerecht und gottesfürchtig. Die Suche nach Gott hat er zur Chefsache gemacht in seinem eigenen Leben. Nicht nur nebenherlaufen. Wenn es ihn gibt, wenn es einen gibt, den ich kennenlernen kann, der diese Berge gemacht hat, ich muss ihn kennenlernen. Ich muss alles dran setzen, herauszufinden, wer er ist, ob er Namen hat, ob er mich kennt, ob er irgendwas mit meinem Leben zu tun hat. Und da fängt das Abenteuer an, das man Christsein nennt. Hat nichts mit Ritualien zu tun in erster Linie, nichts mit irgendwelchen Regelkatalogen in erster Linie. Hat mit dieser Frage aller Fragen, wenn das stimmt, was die Weihnachtsgeschichte erzählt, dann muss das das wichtigste Thema mitten in meinem Alltag sein. Er muss wichtiger werden als ich selber. Wenn er Gott ist, ist er wichtiger als ich. Er muss in meinem Leben wichtiger sein. Simeon hat sein ganzes Leben an diese Richtschnur geführt. Ich nehme an seine Entscheidungen. Er war gerecht, gottesfürchtig, nicht nur das. Er wartete auf den Trost Israels. Das heißt, seine gesamte Gesinnung innerlich war ausgerichtet. Ich will dich haben, Gott. Ich will dich kennen. Ich will wissen, was du von mir möchtest. Und er kannte die ganze Vorgeschichte, er kannte die ganzen Weissagungen. Ich meine, Israel, das ganze fromme Leben Israel, sammelte sich um diese Verheißung, eines Tages wird ein Messias kommen. Eines Tages wird Gott sich persönlich vorstellen und sich zu erkennen geben. Eines Tages werdet ihr ihn mit diesen Augen sehen können und seine Worte hören können. Ihr werdet ihn anfassen können. Er wird einen Namen haben. Er wird sich der Menschheit vorstellen. Dieser Traum gab es vom Anfang an. Immer wieder wurde es wiederholt, wieder aufgelegt. Wann kommt er? Wann kommt er? Wann kommt er? Und Zeiten von Krieg, Not, Armut, wie die meisten Menschen zu allen Zeiten der Weltgeschichte gelebt haben, das sind Zeiten, wo du schreist nach einem Christus, nach einem Messias, nach einem Gott. Gibt es irgendjemand, dem das alles nicht egal ist? Findest du manchmal die Stimme bei dir? In deinen Krisen, in deinen Umständen? Gibt es irgendjemand, dem ich nicht egal bin? In meinen Tränen, in meine Trauer, in meine Not, in der Zerwürfnis in der Familie oder wenn die Krebsdiagnose auf dem Tisch liegt oder irgendjemand, der dir anvertraut ist. Ich habe jemand in meinem Leben, den ich wahnsinnig lieb habe. Und er ist in große, große Not. Und ich bin auch in Not. Es drückt Tag und Nacht. Nachts liegst du wach. Kennt ihr das auch? Und denkst, wie kriegen wir das hin? Wie werden wir das stemmen? Bin ich dem gewachsen? Alles, was auf mich zukommt. Bin ich der Trauer gewachsen? Bin ich dem Verlust gewachsen? Werde ich das schaffen? Werde ich durchkommen? All diese Fragen. Und mittendrin ist die Frage, gibt es jemanden, der nach mir schaut? Das war mittendrin, jedes Leben kennt die Frage, aber wenn du in einer Gesellschaft lebst, wo du nur von Not umgeben bist, wie in der Bibel die meiste Zeit war, dann war das richtig ein Schrei. Wann endlich? Wann hat das ein Ende? Wann hat das mit diesen elenden Kriegen ein Ende? Wann lernt der Mensch endlich mal, dass das nicht der Weg sein kann? Wann endet Armut? Wann sehen wir keine Bilder mehr von verhungernden Kindern? Kennt ihr das? Und sensible Herzen schreien umso mehr. Manchmal versucht man sich abzulenken, das zuzumüllen. Mich geht es nichts an. Aber spätestens, wenn es unser eigenes Leben trifft, dann geht es uns wirklich was an. Wo gibt es den? Das war der Schrei, das war die Adresse, das war das Thema vom ganzen Bibel. Wann kommt er? Wann kommt er? Und die Verheißung, er wird kommen. Simeon war einer der wenigen, die es immer noch geglaubt haben. Und gespürt haben, heute könnte der Tag sein, heute könnte ich ihn sehen, heute könnte ich irgendwo wieder auftauchen, mitten in meinem Alltag, sich zu erkennen geben, sich vorstellen. Und er hat gebetet, Herr, ich will das noch erleben, ich will das noch erleben, bevor diese Krankheit mich endgültig einholt oder mich endgültig, dass ich kein Bewusstsein mehr habe dafür. Und das kommt mir, das ist die Grundeinstellung. Wer sucht, findet, das ist ganz einfach. Sagt die Bibel, wer klopft, dem wird aufgetan. Wer fragt, kriegt irgendwann mal eine Antwort. Das ist die einzige Bedingung, Gott zu kennen, ist ihn kennen zu wollen. Super. Du musst nichts leisten, du musst keinen Regelkatalog erfüllen, abhaken, keine Checkliste, nichts präsentieren zuerst, du musst nicht erst deinen Garten aufgeräumt haben. Du musst nicht erst deine Zwiebel eingesetzt haben, deine Suppe gekocht haben, deine Kinder aus dem Haus. Es gibt kein Ich muss erst bei Gott, sondern immer jetzt ist die Zeit, mitten im Alltag. Und dann erkennst du langsam, Mann, er wartet auf mich viel länger, als ich auf ihn warte. Das ist das Wunder von Weihnachten. Ist nicht, dass Simeon auf Gott wartete, sondern dass Gott auf uns wartet. Dass seine Sehnsucht, wie ich gerade gesungen habe, du suchtest mich. Das ist seine Initiative. Er war auf der Suche nach mir. Und das ist, weißt du, das ist die schönste Überraschung, die man in einem Leben erleben kann. Ich dachte, ich brauche ihn. Und ich stell fest, er hat die ganze Zeit nach mir geschrien und gerufen und geklopft und gesucht, sich gesehnt nach mir und mich in seine Nähe haben wollen. Das ist das Wunder von Weihnachten. Es ist nicht ein Streben, irgendeinen fernen Gott zu gefallen. Es ist ein Hinrennen in die Arme eines Gottes, der sich schon angeboten hat und geoffenbart hat in Jesus Christus, der schon lange auf der Suche ist nach dir. Ja, wieso soll er das nicht? Er hat dich ja geschaffen. Du warst seine Idee. Du warst sein Wunsch. Du warst sein Entwurf. Gerecht und gottesfürchtig. Und die Folge darauf, er war ein Mann der Schriften. Er glaubte. Er wusste, dass Gott seine Adresse hinterlassen hatte. Und er suchte Tag und Nacht. Das waren so diese Männer der Tora, die haben stundenlang in diesem Buch gelesen. Und das ist, vermute ich, der Grund. Warum soll ein Simeon in einem kleinen Baby, das von zwei armen Eltern gebracht wird, den Messias erkennen? Die Frage hat mich immer wieder, weil er sagt gleich, er nimmt ihm den Arm und dann er weiß, das ist er. Vorher hat er es gewusst. Ich hätte den Messias in den Tempel oder in einen Thronsaal gesucht. Ich hätte ihn auf einem roten Teppich, mindestens bei der Prominenz, würde ich denken, als erwachsener Mann. Aber er ist so voll mit diesen Schriften, er hat sie so viel studiert, er hat ein Bauchgefühl dafür. Und ich vermute, es lief irgendwie so. Eines Tages, wiederum der Gedanke, heute könnte der Tag sein, meine Heimsuchung. Er geht in den Tempel, er sieht das Pärchen. Und wahrscheinlich kann er seine Augen von ihnen nicht nehmen. Er denkt, irgendwas haben die. Irgendwas ist besonders an den beiden. Und vielleicht war es sein Job, die Kinder zu segnen, weiß ich nicht. Er dachte, vielleicht, ich muss sie mal kennenlernen. Es war kein Blitz vom Himmel, kein Engel hat ihm gesagt, das ist der Baby. Ja. Sondern er geht auf sie zu. Er spürt irgendwas, sein Herz hüpft. Als die Elisabeth, die Cousine von Maria, die war ja auch schwanger. Und die schwangere Maria besucht sie. Und das Kind in ihr hat einen Sprung gemacht. Freudensprung. Da war irgendwas in der Gegenwart Jesu. Und ich vermute, bei Simeon, er hat Gänsehaut gekriegt. Er hat irgendwie gespürt, das ist er. Er wusste, nimmt ihn in den Arm. Und dann sagt er, meine Augen haben dein Heil gefunden. Mitten im Alltag, dort, wo man es am wenigsten erwarten würde. Bei dir in der Küche. Bei dir im Schlafzimmer. Auf dem Weg zur Schule. Er wartete auf den Trost Israels. Das Wort Gottes war im Mittelpunkt. Dieses Buch wird viel verschmäht heutzutage. Manchmal sogar bei Menschen, die sich als Experten ausgeben. Wisst ihr was? Ich glaube jedes Wort davon. Von der ersten Seite bis zu der letzten. Es ist stimmig. Und ich bin eine Literaturexpertin. Ich habe Literatur studiert. Damals schon, als die Theologen mir gesagt haben, das kann alles nicht stimmen, was drin steht. Ich habe ihnen gesagt, das ist Geschichte, das ist kein Märchen. Ich weiß, wie ein Märchen sich anfühlt. Es ist stimmig in sich, es baut aufeinander auf. Jesus Christus zitiert aus dem ganzen Buch. Und wenn er vom Tod aufgeweckt worden ist, wenn er die Kraft hatte, Blinde sehen zu machen, dann glaube ich nicht, dass er Märchen erzählt hat. Ich glaube, er kannte sich aus. Ich glaube, er wusste, dass das Wahrheit ist, was drin steht. Und es passt auch. Wenn du anfängst zu lesen, es ergreift dich. Du findest dich selber fast auf jeder Seite. Dein eigenes Leben, deine eigene Not. Er war ein Mann des Wortes. Er hat gespürt, Bauchgefühl, gewusst, das ist der Christus. Er hat seine Heimat in diesem Christus schon im Vorfeld gefunden. Und noch eine Folge, oder wie man da hinkommt. Ich habe gesagt, man schaut Gott an. Findet ihn überall, seine Fußhandspuren, Fingerspuren, überall in der Natur, wenn man Augen dafür hat. Wo man Gott auch am meisten findet, das klingt komisch, aber es ist wirklich wahr. Ich sage das behutsam. in den Krisen des Lebens. Die Krisen sind so wie Gottes Visitenkarte. Die erinnern uns dran, wenn irgendwas schmerzt, irgendwas dir fehlt, irgendwas ist schiefgelaufen, irgendwas ist nicht so gelaufen, wie du denkst. Das sind die Zeiten, wenn wir klug sind, wo Gott uns dran erinnert, dass wir nicht für diese Welt geschaffen sind. Dass es etwas anderes gibt, was uns glücklich machen kann und muss. Dass auch die beste Ehe dich nicht glücklich machen kann. Dass auch die bestgeratensten Kinder dich nicht glücklich machen kann. Dass auch das Geld ohne Ende dich nicht glücklich machen kann. Das ist auch kein Geheimnis, dass auch ein schönes Haus nicht glücklich macht. Da muss ich auch Augen haben zu sehen, es muss etwas jenseits geben. Dass diese Seele den Hunger nach Halt, die Suche nach Frische, nach Sättigung, dass diese Sehnsucht erfüllt. Das geschieht in den einsamen Zeiten. Das geschieht, wenn alle Lichter aus sind, wenn die Krücken weg sind, die Spielsachen, die Anschaffungen, alles, womit wir uns ablenken, um ja nicht an Gott denken zu müssen, ja nicht an unser Ende denken zu müssen, ja nicht an unseren Tod, ja nicht daran denken zu müssen, dass ich mein Haus nicht mitnehmen kann, wenn ich sterbe. Das alles, was ich mich ansammle in diesem Leben, ich muss es alles hinterlassen, das ist ein grauenvoller Gedanke. Aber das ist Gottes Art zu sagen, hey, es gibt eine andere Realität, es gibt eine andere Welt, in die du hineintreten kannst. Die Umstände mögen gleich sein, aber dich ändert er. Elizabeth Elliot hat gesagt, nicht du in anderen Umständen, sondern Christus in dir. Das ist es. Du änderst dich, wenn du ihn kennenlernst und deine innere Adresse wechselst, deine Heimat im Himmel findest. Du fängst an, aus einer Kraft zu leben, die diese Welt nicht kennt. Und Simeon nennt das in der Geschichte, heißt es immer, der Heilige Geist, der ihn geführt hat und geleitet hat. Und dann kommt diese unglaubliche Aussage, er lobte Gott, und sei ganz dick unterstrichen, nun Herr, entlässt du deinen Knecht nach deinem Wort in Frieden, denn meine Augen haben dein Heil gesehen. Jetzt habe ich den im Arm gehabt, der meiner Seele einen Sinn gibt. Über den Tod hinaus, für alle Ewigkeit. Ich habe die Erfüllung meiner Sehnsucht. Wer Christus in die Augen geschaut hat, kann auch dem Leben und auch dem Tod in die Augen schauen. Der hat den Himmel gesehen. Und das ist, was, glaube ich, diesen unglaublichen Satz inspiriert. Entlässt du deinen Knecht in Frieden. Diese Welt hat mir nichts mehr zu bieten. Ich habe den Christus gesehen. Entweder entlässt er uns dann in Frieden in so eine Situation wie Simeon am Ende seines Lebens, oder er entlässt uns zurück in die Welt, aber mit dem Himmel im Herzen, mit der Verkündigung im Herzen, mit einer Botschaft wie die Engel und die Hirten und die Könige, die sie nicht für sich halten können. Die sehen Jesus und sind danach außer sich vor Freude, müssen verkündigen, kommen wir am Ende dazu. Christus in dir. Und Simeon konnte nicht ahnen, etwas, was wir wissen. Simeon hat es nur vielleicht nur ein bisschen ahnen können, wenn ich das nur finde, aber ich glaube, das habe ich vergessen. Genau, ich habe ein Buch namens Leben am reichgedeckten Tisch, wo ich das so ein bisschen erkläre mit dem Kreuz Jesu Christi, wie Simeon nicht ahnen konnte, wo dieses Kind letztlich landen würde. Endstation, Golgatha. Es war nicht, es war, wie er zu Maria gesagt hat, das Schwert wird auch durch dein Herz gehen. Und es war nicht nur ein Christus, der gekommen ist, um uns ein besseres Leben zu geben, sondern um uns sein Leben zu geben, an unsere Stelle zu sterben. Jesus wurde nie müde davon zu sagen, das Problem ist nicht die gefühlte Not. Viele Leute sind zu ihm gekommen und gesagt, ich bin krank, kannst du mich heilen? Ich habe kein Geld, ich habe kein Essen, kannst du mich ernähren? Hat er oft gemacht, er hat ja geheilt. Aber er hat immer wieder gesagt, euer Hauptproblem, liebe Leute, ist die Trennung von Gott. Ist nicht das mangelnde Geld, ist nicht die schwierige Ehe, obwohl das sehr wohl ein Problem sein kann. Es sind nicht die schwierigen Kinder, nicht die Gesundheit. Mag alles sein, die gefühlte Not ist da. Aber die eigentliche Not, hat Jesus immer wieder gesagt, du musst deinen Schöpfer wiederfinden. Du musst den Blickkontakt zu ihm finden. Das ist das, was du wirklich brauchst. Wir haben vor einigen Monaten das Lied gesungen in unserem Gottesdienst. Mir ist wohl in dem Herrn. Okay? Und vielleicht kennt ihr die Geschichte, es wurde geschrieben von einem Mann, der gerade alles verloren hatte. Seine Töchter waren in einem Schiffsunglück ums Leben gekommen. Und er schreibt dieses Lied. Und wir haben die Strophe gesungen. Die Last meiner Sünde trug Jesus das Lamm und warf sie weit weg in die Fern. Da, 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 da. Und dann mir ist wohl in dem Herrn. Und mir kam der Gedanke, er hat gerade alles verloren. Warum schreibt er über die Last meiner Sünde? Hat das Lamm getragen. Weil er wusste, der Blick auf das Kreuz, das ist es. Das ist es, was mir Halt gibt. Ich kann nicht tiefer fallen als in die Hände Gottes, nicht tiefer fallen als die Hände eines Christus, der sein Leben für mich gegeben hat, um meine Schuld zu vergeben, diese Trennung aufzuheben zwischen mir und Gott, mir den Zugang frei zu machen ins Haus des Vaters, dass ich zu ihm Abba sagen kann, du Papa, und nicht nur der ferne Schöpfer, der vielleicht da ist, aber vielleicht nicht, sondern der alles mit meinem Alltag zu tun hat. Das war Jesus. Deshalb hat Paul Gerhardt geschrieben, er ist ein Mann, der wenig an Glück erlebt hat in seinem Leben. Er schreibt nicht viel über seine Trauer, er jammert nicht, klagt nicht viel. Er schreibt, oh Haupt voll Blut und Wunden. Kurz dann, nachdem er schon wieder ein kleines Kind zu Grab getragen hatte, und zwar ein eigenes. Der Blick auf das Kreuz. In den Psalmen immer wieder. Jesus sagt zu dem lahmen Mann, deine Sünde ist dir vergeben. Bevor er sagt, nimm dein Liege auf und gehe. Dein eigentliches Problem ist deine Sünde, hat er zu ihm gesagt. Er hat ganz schön viel Ärger eingehalst dadurch. Ja, was? Ist das ein Scherz? Er braucht seine Beine wieder, nicht seine Sündenvergebung. Nee, zuerst seine Sünden vergeben. Und deshalb hat Jesus auch gesagt, hab keine Angst vor dem, der deinem Leib irgendwas antut, sondern dem, der deine Seele trennen kann von dem Vater in Ewigkeit. Jesus hat immer wieder abgelenkt von der gefühlten unmittelbaren Not auf die eigentliche Not. Das ist Weihnachten. Ein Dezember voller Weihnachten ist diese immense Erleichterung, wenn ich weiß, meine Schuld ist von ihm am Kreuz getragen worden. Ich bin frei davon, von den eigentlichen Dingen, die mich krank machen. Und das sind nicht die Dinge, die anderen mir antun, sondern die ganzen heimtückischen Sachen im eigenen Herzen, der Neid, die Zickigkeiten, die Gehässigkeiten. All diese Dinge mögen ganz salonfähige Dinge sein, aber die Bibel sagt, es ist Sünde, es trennt uns von Gott. Die Bibel ist da ganz klipp und klar, Jesus immer wieder, das betont, das ist das Problem. Und dann kommt es, der Höhepunkt dieser Weihnachtsgeschichte zu Ostern, wo er den Weg geht, wo niemand geglaubt hat, dass Gott das jemals machen würde. Schuldenberge sind da. Kriege, Vergewaltigung, Diebstahl, all die Wucht von menschlicher Hässlichkeit wird gedrückt auf die Schulter des Sohnes Gottes und er trägt es selber. Das, was wir nicht machen konnten. Ich kann das nie abbezahlen, die ganze Schuld, die sich in mein Leben angesammelt hat. Ich muss mich als Sünde bekennen, sagt er. Ich muss um Vergebung bitten. Ich muss seine Gnade empfangen. Und seine Stimme hören, ich hab's bezahlt. Die Schuld ist weg. Die Rechnung ging an deine Adresse, ich hab's an meine geschickt. Mit anderen Worten. Ich nehme deine Klamotten, du kriegst meine. Und da lesen wir in den Geschichten des Neuen Testaments, wie dieser Tausch immer wieder stattfindet. Der junge Sohn, der nach Hause kommt, stinkig nach Schweinestall. Und der Vater sagt, bring das Gewand, zieh ihn an. Gib ihm was Neues. Alles geschenkt und geschenkt und geschenkt. Wir können uns kein bisschen davon erarbeiten. Wir können Gott nicht beeindrucken. Wir können es nicht mit noch so vielen guten Werken oder Spenden oder was auch immer, gute Taten uns verdienen, gut wie die Dinge sind. Wir können es nur empfangen und sagen, danke. Das schimmert hier durch. Christsein ist nicht ein Streben nach der Ansehen. Gott ist nicht ein Streben danach, Menschen zu beeindrucken, Gott zu beeindrucken. Christ werden ist einfach Ja zu sagen, zu einer Einladung, die schon immer da war. Er hat das alles für uns gemacht. Alles für uns gemacht. Christsein ist die Entscheidung, ich lasse mich drauf ein. Ich sage ja, ich gebe nach. Ich finde ihn unwiderstehlich, diesen Jesus. Für mich, er ist die Liebe meines Lebens geworden. Ich wüsste nicht, wie ich durch die Zeit jetzt kommen würde, wo mein Vater jetzt sehr krank ist und sehr, sehr viel Sorge da ist, sehr viel Rätsel. Wie gehen wir damit um jetzt? Sehr viel Schmerz zu sehen, wenn jemand, den man sehr lieb hat, sehen, wie er leidet. Das tut weh. wahnsinnig weh, rund um die Uhr weh. Und das sind die Zeiten, wo man spürt, ich bin nicht alleine. Meine Heimat ist woanders. Ich lebe von einer anderen Kraft in dieser Welt und auch durch diesen Tag werde ich durchkommen. Und auch du mit deinen Lasten, dein Schmerz, deinen Tränen, dieser innere Blick auf das Kreuz Jesu Christi, die innere Dankbarkeit für das, was er gesagt hat und getan hat. Und ein einziges Abenteuer, wenn man sich damit beschäftigt. Und ein Mann, der sagt, diese Welt hat mir nichts mehr zu bieten. Ich habe den Messias gesehen. Das ist Weihnachten. Und das können wir auch 2000 Jahre später erleben. Die Kraft ist nicht weniger geworden. Der vor 2000 Jahren vom Tode zurückgekommen ist, das ist nicht weniger sensationell heute, wie es damals war, an dem Tag, als seine Jünger ihn gesehen haben und nicht schlecht gestaunt haben. Die Kraft ist die gleiche. Das Staunen ist das gleiche. Das Gefühl, da war was, was die Weltgeschichte in zwei Teile gespalten hat. Diese absolute überwältigt sein davon ist nicht weniger geworden in 2000 Jahren. Was macht Simeon? Er geht in den Tempel regelmäßig. Man sieht auch in seinem Lebensstil, er hat gute Gewohnheiten. Deshalb ist es gut, zu so einem Frühstück zu kommen. Melde dich an fürs nächstes Jahr. Komm zum Gottesdienst morgen. Ob hier oder woanders, da wo du regelmäßig hingehst in die Gegenwart Gottes. Wenn du von woanders kommst, such dir eine Kirche von lebendigen Christen. Wenn du hier bist, dann bist du hier gut aufgehoben. Sehr lebendige Christen, die das alles glauben. Geh den Weg mit ihnen. Man muss manchmal sich an die Orte begeben, wo Gott einen ein bisschen leichter packen kann. Und Kirche ist kein schlechter Ort. So ein bisschen so Station auf der Erde, Gottes Außenstation. Simeon auf dem Weg, er war regelmäßig unter den Frommen, regelmäßig im Tempel. Und dann irgendwann mal kommt der Tag, wo Gott mitten reinplatzt in die Routine. Aber es gibt immer eine Vorgeschichte. Und er wartete drauf. Und die Folge ist, wie gesagt, er kann sogar dem Tod ins Gesicht schauen. Den Widrigkeiten, den Enttäuschungen, der Krankheit. Ist alles immer noch schlimm. Immer noch weinen, immer noch das Grauen manchmal im Herzen, schaffe ich das? Aber auch der Trost, auch wenn wir durch den Todesschatten gehen, geht er mit. Sein Stab und Stecken gehen mit, wir sind nicht alleine. Das Wort Gerechtigkeit kommt auch vor in dem Psalm. Meine Schwester hat mich neulich draufgebracht. In Psalm 23 kennen wir ja alle ein bisschen. Der Herr ist mein Hirte und so weiter. Und sie hat mich darauf hingewiesen. Meine Schwester, er leitet mich in Faden der Gerechtigkeit, also er führt meine Wege, auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, du bist bei mir. Das ist der gleiche Weg, das ist der Weg der Gerechtigkeit. Führt manchmal durch ein Tal, aber gerade da ist er immer noch dabei. Meine Schwester hat mir auch gesagt, denk dran in den Briefen an die Gemeinden in Offenbarung, die eine Sache, die Gott immer wieder lobt in diesen Gemeinden, ist nicht die tollen Auftritte, auch nicht die tollen Frühstücke, auch nicht die tollen Lieder, sondern das Ausharren, das Glauben, das Dranbleiben ist die eine Tugend, die garantiert, dass Gott wirklich gefallen hat. Dranbleiben an ihm. Und es ist auch, letzter Punkt jetzt, der Schlüssel, dass wir uns verändern, wenn wir diesen Jesus kennenlernen. Wenn du dich geliebt weißt, bedingungslos geliebt, beflügelt von seiner Gnade, getragen durch seine Güte und seine Barmherzigkeit, kannst du dir leisten, auch selbstkritisch zu sein, auch zu sehen, wo muss ich mich ändern, aufzuhören, so kritisch und eingeschnappt, ungeduldig zu sein, pingelig. Auf einmal hast du Lust, auch an den anderen zu denken und nicht nur an dich selber. Die Bibel nennt das Heiligung. Das ist der Prozess, wie diese Liebe Gottes uns durchflutet, uns verändert, verwandelt. Du hast Lust zu loben, anstatt zu kritisieren. Du hast Lust, den anderen zu erheben, zu ermutigen, anstatt niederzumachen. Du hast Lust, auf den anderen zu hören, anstatt selber immer im Mittelpunkt zu stehen. Und du hast sogar Lust zu vergeben. Loszulassen, du hältst nicht mehr fest an Dingen, die dich krank machen, andere kaputt machen, sehr übrig sich alles. Du bist ja geliebt, bedingungslos geliebt. An einer, der das weiß, Das ist die einzige Kraft in dieser Welt, die ein hartes menschliches Herz verwandeln kann, weichklopfen kann, fröhlich machen kann, zum Loben und Singen, auch mitten in der Not. Das ist Jesus. Und dann als allerletztes, Simeon hat weise Worte, er hat Worte der Weisheit und der Warnung für die Maria. Er denkt mit an die anderen und er hat diese Fähigkeit, für andere mitzudenken. Das ist auch was geschieht, wenn man Jesus kennt, dass du Verantwortung nimmst für die um dich herum. Du wirst so eine Verkündigerin. Dein ganzes Leben wird eine Verkündigung, eine Auferbauung für andere. Worte der Weisheit, Worte der Liebe und der Ermutigung. Ich habe so eine kleine Stelle in meinem letzten Roman, wo der Held wird kommt in das Haus von einer Frau, die also ein bisschen so die gute Fee ist vom Dorf. Er ist völlig missbraucht, er kommt von einem Armenhaus in London, am Ende seiner Kräfte, er will nur sterben. Und diese Frau versucht, aus ihm rauszukriegen, was in ihm los ist. Nur ein kleines Fragment, der mir einfach ins Herz spricht. Mrs. Erlings Schaukelstuhl stand quer neben Edwards Bett. Ich sehe immer noch Falten in deine Stirn, bemerkte sie. Hast du noch eine Frage, bevor wir uns von diesem Tag verabschieden? Wir sollten jetzt schlafen. Dann gibt es sie doch, Mrs. Erling. Gibt es doch was? Es gibt doch die andere Welt. Edward stützte sich auf seinen Ellbogen und starrte Mrs. Erling an. Kennst du William? Nein, mein Kind, aber es ist mehr, als ob ich ihn kennen würde, so oft wie du im Schlaf von ihm sprichst. Sie hatte aufgehört zu schaukeln, lehnte sich nach vorne. Erzähl mir von William. Edward sank zurück in sein Kissen. Er war der einzige Freund, den ich jemals hatte. Wir redeten oft über die andere Welt, in die wir gehen wollten. Er wurde krank und starb. Ich wollte auch sterben. Er versprach mir, dass er irgendjemand schicken würde, um mir zu helfen, mich zu holen, falls es die andere Welt gibt. Ich dachte, dass er vielleicht dich geschickt hat, um mich zu holen. Hör zu, mein Junge, sagte Mrs. Erling. Ihre Stimme zitterte. Ich kann dich nicht in die andere Welt holen. Aber ein kleines Stück von der anderen Welt können wir miteinander in diese Welt holen, wenn wir es wollen. Der liebe Gott hat seine Gründe, deinen William zu sich zu holen und dich hier zu lassen. Wollen wir nicht herausfinden, welche das sind? Das wäre doch ein Grund, wieder gesund zu werden. Was? Es gibt seine Gründe, warum er dich in diese Welt hineingebracht hat. Wollen wir herausfinden, warum? Das ist doch schön. Ganz am Ende vom Buch liest Edward mit seiner Freundin Elena. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, zitierte Elena. Nochmal, Elena, viel feierlicher, viel freudiger und wir sahen seine Herrlichkeit, so als wenn du begeistert wärst und selber die Herrlichkeit gesehen hättest. Mit den inneren Augen, von denen Marie dir immer erzählt hat. Vielleicht solltest du für den Teil lieber aufstehen. Elena, sie üben gerade für Weihnachtskrippe. Elena erhob sich, stellte sich vor Edward hin und wiederholte leidenschaftlich. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Moment, anhalten, Elena. Was ist nun schon wieder? Ist was mit dir, Edward? Dann stimmt es doch. Was stimmt doch? William, Edward, denkst du nur laut oder willst du mir was erzählen? Wenn ja, dann musst du es besser erklären. Edward setzte sich auf, schürte das Feuer, zog Elena neben sich auf die Decke. Bevor William gestorben ist, haben wir über die andere Welt geredet und der Kinder nicht geschlagen und angebrüllt werden. Keine eiskalte Füße, keine leeren Mägen, wenn man ins Bett geht. Das war unser einziger Trost. Ja, was hat das mit Weihnachten zu tun? Es hat alles mit Weihnachten zu tun. William hat mir versprochen, dass er jemand aus dieser anderen Welt schicken würde. Diese andere, schönere Welt. Und es gibt sie tatsächlich. Jemand, der mich abholt und wegbringt. Jetzt geht mir ein Licht auf. Es ist tatsächlich jemand aus der anderen Welt gekommen. Gott selber. Das ist doch der ganze Sinn von Weihnachten, Eleanor. William und ich haben geglaubt, ohne zu wissen, woran wir glauben. Wir haben richtig geahnt. Bethlehem, Himmel, Jesus. Nur die Namen haben uns gefehlt. Ja, aber hoffentlich ist Gott nicht gekommen, um dich abzuholen, Edward. Na ja, irgendwann schon, wenn ich ganz alt bin. Aber seitdem ich hier bin, habe ich doch Lust, eine Weile hier zu bleiben. Und findet sein Leben wieder. Wir werden zu Verkündigern. Wir werden zu denen, die begeistert sind. Und ganz am Ende, nächste Woche gehe ich in ein Seniorenheim mit einem Haufen von 16-jährigen Jungs zu singen. Das ist nicht gerade die coolste Aufgabe von einer Musiklehrerin, aber ich erzähle euch, was draus geworden ist. Musikalische Nachmittage in Seniorenheim. Ursprünglich war das ein Pflichtprogramm, das die Schüler als uncool beurteilten und ich auch. Ich war der Meinung, dass so ein Einsatz den Schülern aber gut tut. Auf jeden Fall wurden unsere Besucher von den Heimbewohnern geschätzt, die selten einen Jugendlichen zu Gesicht bekommen. Inzwischen stehen diese Nachmittage in der Rubrik Obercool. Ich habe als Erste meine Haltung geändert. Es ist eine Ehre für Senioren zu singen. Und diese Haltung gebe ich meinen Musikklassen weiter. Wir üben uns darin, als Schüler aus einer christlichen Schule ein Wohlgeruch Christi zu sein. Es beginnt bei unserer Kleidung. Da muss man den Jungs erklären, was eine Krawatte ist. Und dass man sie auf eBay bestellen kann. Oder vom Papa. Wir ziehen unsere besten Sachen an. Hochzeit aufwärts, sage ich Ihnen. Um Respekt zu zeigen. Ich sage Ihnen auch, denkt nicht, dass ihr diese schicken Handys hättet, wenn diese alten Leute nicht geackert hatten, um unser Land aufzubauen nach dem Krieg. Das sage ich denen ganz klar, meine ganz große Augen. Weiter geht es mit Smalltalk. Ich erkläre den Schülern meinen Geheimtipp. Wenn du willst, dass Menschen dir beim Singen zuhören, dann musst du ihnen vorher zugehört haben. Auf die Plätze, fertig, Smalltalk, flüstere ich ihnen zu und dann heißt es Smalltalk führen. Und jede alte Dame, jeden alten Herrn, der gerade hineingerollt wird, freundlich begrüßen, ihnen sagen, wie sehr man sich freut, dass sie da sind. Nach unserer musikalischen Darbietung verabschieden wir uns genauso höflich. Wen wundert es, dass diese Darbietungen inzwischen zu den Höhepunkten des Musikunterrichts gehören und wir uns vor Einladungen in Seniorenheime nicht mehr retten können? Sie klingt so uncool, aber das ist Verkündigen. Das ist du in der Nachbarschaft. Du freundlich begrüßen bei der Verkäuferin. Wenn es Männer hier wären, würde ich sagen, du in deinem Auto, wenn eine alte Dame zu langsam fährt vor dir hin oder an der Ampel. Das ist es. Unser ganzes Leben wird zu einer Verkündigung. Bei der Kassiererin Aldi. Freundlich sein, wenn du beschimpft wirst. Freundlich zurück antworten. Nicht enttäuscht sein, wenn das Enkelkind deinen Geburtstag vergisst. Wenn der Sohn schon wieder nicht an Muttertag gedachte. Das ist Verkündigung. Unser ganzes Leben. Denk nicht, das fällt nicht auf. Wenn wir liebe, genießbare Menschen werden. Das ist ja der Sinn der Sache. Und Paulus hat gesagt, so wie Christus in der Welt wird. Wir denken immer, irgendwie muss das eine Großtat sein oder ich muss die Welt retten oder nee. Fang heute in deiner Nachbarschaft an. Erzähl jemandem von Jesus. Lade jemand ein zu einem Weihnachtsgottesdienst. Schenk irgendwas. Gib dein Geld weg. Es macht so viel Spaß, Geld wegzugeben. Das Zeug macht uns sowieso nur kaputt. Gib's weg. Genug Sachen, an die man spenden kann. Lore kann sicher ein paar Ideen geben. Das ist Reich Gottes. Zachäus, das erste, was er macht, nachdem Jesus bei ihm Tee getrunken hat, gibt all sein Geld. Er braucht es nicht mehr. Ich habe den Halt gefunden, den ich brauche, hat er gesagt. Ich habe den gefunden. Ich brauche das ganze Zeugs nicht, was ich sowieso nicht mitnehmen kann. Das ist, was Weihnachten für dich machen kann. Du brauchst die Verbitterung nicht. Du brauchst den Groll nicht mehr. Du brauchst die Anschaffung nicht mehr. Die müssen dich nicht mehr glücklich machen. Du hast sie, du bist dankbar für alles. Aber sie sind Gottes Eigentum in seinem Auftrag zu verwenden, um anderen Menschen ein Segen zu sein. Ist das nicht eine tolle Aussicht? Und du bist die Erste, die davon profitiert und strahlend durch die Welt geht und jünger und gesünder und glücklicher. Das ist nur eine Nebenwirkung davon. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Alles andere wird auf dich geschüttet. Als Nebenwirkung. Suche Gott um seinetwillen, nicht um dem Willen der Sachen willen, die du von ihm haben willst. Finde in ihm dein Glück und dann wirst du nur nicht schlecht staunen, was es mit deinem Leben tut. Ich möchte ein Lied singen am Ende. Ich glaube, das war jetzt lang genug. Und er sah die Einsamkeit, ach, die Weihnachtsgeschichte einfach zusammengefasst. Ich glaube, das muss ich wegnehmen, oder? Die Einsamkeit einer verwaisten Welt, endlose Menschlichkeit, durch Leid gequält, verließ den Zufluchtsort. Eines Vaters Herz wurde ein Mensch für uns in Bethlehem. Er kam, um dein gebrochenes Herz zu heilen. Er kam, um
seine Liebe mit dir zu teilen. Er kam, dir seine Herrlichkeit zu zeigen, wurde ein Mensch für uns in Bethlehem. Begrüßt mit Kälte, Hass und Feindlichkeit, er sprach von Buße und von Heiligkeit, durchschaute Herzen, erzählte Wahrheit, wurde ein Mensch für uns in Bethlehem. Er kam, dir deine Sünde zu vergeben. Er kam, um dir ein neues Herz zu geben. Er kam und er schenkte dir sein Leben, wurde ein Mensch für uns in Bethlehem. Gepeitscht, gefoltert, mit Blut befleckt, die Grausamkeit des Tods für uns geschmeckt, durchbohrte Hände uns ausgestreckt, hat sich geopfert auf Golgatha. Er kam, um deine Wunden zu verbinden. Er kam, um die Verlorenen zu finden. Er kam in tiefer Sehnsucht nach seinen Kindern, hat sich geopfert auf Golgatha. Er besiegte das Grab mit Macht, am dritten Tage vom Tod erwacht, hat ewiges Leben zu uns gebracht, wurde ein Mensch für uns in Bethlehem. Er kam, um dein gebrochenes Herz zu heilen. Er kam, um seine Liebe mit dir zu teilen. Er kam, dir seine Herrlichkeit zu zeigen, wurde ein Mensch für uns in Bethlehem. Wurde ein Mensch für uns in Bethlehem. Und Herr, ich bitte dich um ein Dezember voller Weihnachten für jede, die hier ist heute. Eine Begegnung mit dem lebendigen Herrn, der auferstanden ist vom Tod. Der, der die Berge machen konnte, konnte auch den Tod bezwingen, konnte uns in ein ewiges Leben hineinladen und uns hier auf diese Erde gebrauchen, um diese Verkündigung, an diese wunderbare Nachricht weiter zu verkündigen, dass selbst der Tod kein Grauen mehr für uns sein muss. Dass auch jede Hürde, jede Enttäuschung, jede Träne wird irgendwann mal abgewischt von demjenigen, der zurückgekommen ist vom Tod, vom Grab, um die Geschichte zu erzählen, uns einzuladen in seine Himmelswelt. Und jetzt schon von dieser Himmelswelt her auf diese Erde zu leben, Dinge zu verändern, Menschen zu segnen, Reich Gottes zu bauen, Gemeinde zu bauen, anderen Gutes zu tun im Auftrag dieses wunderbaren Herrn, der für uns Mensch wurde, in Jesus. Er kam, die Kraft zu zeigen, wurde ein Mensch für uns in Bethlehem. In diesem Sinne wünsche ich euch ein Dezember, Januar, Februar, März, alles volle Weihnachten. Danke für eure Aufmerksamkeit.